Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Aktuelles, Bemerkenswertes und Persönliches rund um den Datenschutz und verwandte Themen.
Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Ich freue mich, heute einen Spezialgast begrüßen zu dürfen. Dem Spezialgast ist kürzlich vom Zürcher Staatsanwalt vorgeworfen worden, es sei gar nicht so klar, wie viel von den Nutzern beim betreffenden Online-Dienst eigentlich kriminell sagen. Vielleicht sagen es 90%. Sehr sportlich. Der Online-Dienst, das ist Threema, bekannte Messaging-App aus der Schweiz. Und mein Spezialgast heute ist der Peter Sabo. Er ist Legal Counsel und Datenschutzberater bei der Threema GmbH seit rund 3 Jahren, wenn ich es richtig gesehen habe. Er hat ursprünglich Rechtswissenschaften an der Uni Zürich studiert, hat aber auch einen MOSI Compliance von der ZHAW. Und was ich noch interessant war online, mein Spezialgast setzt sich auch für die Ukraine ein, bei einem Hilfswerk, das heisst 1019.ch. Die 1019 Kilometer sind die Distanz von der Schweiz zur ukrainischen Grenze. Herzlich willkommen, Peter Sabo.
Danke dir vielmals, Martin. Sehr schön, um auch mal nicht nur Zuhörer sein, sondern auch da dürfen sein.
Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst und bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Wir haben sicher spannende Themen, um darüber zu diskutieren. Du bist, wie gesagt, Legal Counsel und Datenschutzberater bei Threema. Also eigentlich ein Datenschutzbeauftragter, kann man das so sagen?
Genau, nach der DSGVO würde man sagen, ich wäre Datenschutzbeauftragter. Ich habe halt lieber den DSG-Sprech genommen und bezeichne mich als Datenschutzberater. Aber das ist eben nur ein Teil von meiner Tätigkeit. Als Legal Counsel bin ich der interne Unternehmensjurist, der so ein bisschen quer durch alle Abteilungen schaut, dass wir unsere juristischen Herausforderungen meistern. Das können zum Beispiel arbeitsrechtliche Fragen vom HR sein oder bei unserem Partnermanagement kommt da vielleicht einmal Kartellrecht ins Spiel.
Du sagst Abteilung und so weiter. Wie gross ist Threema heute eigentlich?
Das ist noch eine interessante Frage, weil ITler tun meistens auf weniger tippen, nicht ITler, eher auf mehr. Wir sind tatsächlich 50 Personen, so um den Dreh rum.
Und wo sitzen die Personen? Der Sitz offiziell ist in Pfäffiken, Schweiz, aber ich vermute, die sitzen jetzt nicht alle vor Ort.
Doch, tatsächlich. Wir haben keine Full-Remote-Mitarbeitenden bei uns, aber natürlich, wir haben eine Homeoffice-Regelung. Gewisse Leute sind an unterschiedlichen Tagen im Büro, aber ich habe zum Beispiel auch persönlichen Kontakt im Büro zu all unseren Mitarbeitenden, was als Legal natürlich auch nicht so schlecht ist, weil dann haben die Leute mehr Vertrauen zu einem und kommen mehr mal mit ihren Problemen auf einen zu.
Jetzt sind wir schon mittendrin. Threema, ich habe das Gefühl, ich kenne es eigentlich gut, bin auch selber langjähriger Nutzer. Aber das geht vielleicht nicht allen so im Publikum. Was muss man über Threema unbedingt wissen?
Man muss sicher mal wissen, wir sind seit 2012 mittlerweile am Markt und wir sind wirklich ein Schweizer Unternehmen. Du hast schon gesagt, unser Sitz ist in der Schweiz. Auch unsere Serverstandorte sind in der Schweiz, die sind in der Region Zürich. Und das ist jetzt nicht so, dass wir bei einem grossen Hyperscaler der Kunde sind, sondern unsere Server sind wirklich unser Eigentum. Die sind dort lediglich im Rechenzentrum sicher eingestellt. Und was vielleicht noch eine interessante Information für ein paar könnte sein, wir haben nicht nur eine App, Threema Private, die sich an Konsumentinnen und Konsumenten richtet, sondern wir haben da eben auch auf Unternehmen und Behörden zugeschnittene Lösungen, die heissen Threema Work. Dort hat man noch ein paar mehr Funktionen im Hintergrund zum Nutzerverwaltung machen. Und für diejenigen, die ihre Daten nicht bei uns gehostet haben, sondern das gerne selber würden machen, dort gibt es von Threema Work eine Variante namens Threema On-Prem.
Und man muss auch immer dafür zahlen, um die App und den Dienst zu nutzen.
Das ist korrekt. Bei Threema Private ist es eine einmalige Zahlung. Dort sagen wir auch gerne, das entspricht etwa so an einem Kaffee. Und wiederum bei Threema Work und Threema On-Prem, dort ist es eine jährlich wiederkehrende Nutzungsgebühr pro Nutzer, die man entrichten muss.
Wo in der Welt ist eigentlich der Dienst erhältlich weltweit?
Grundsätzlich sind wir weltweit erhältlich, aber wir haben halt sicher auch unsere Kernmärkte, wo wir stärker vertreten sind. Zum Beispiel, wenn es um Behörden geht, weiss man ja, dass in der Schweiz zum Beispiel Bundesverwaltung und Polizeikorps uns verwendet. Aber wir sind in insgesamt in über einem Dutzend Ländern, zum Beispiel auch bei Behörden und Sicherheitsdienst vertreten, aber auch bei grossen Unternehmen wie Mercedes-Benz, ThyssenKrupp Elevators. Also das ist ganz querbeet und schon auf einer weltweiten Ebene.
Was unterscheidet euch von der Konkurrenz oder wer ist überhaupt die Konkurrenz? Spontan jetzt von mir, ich habe mal gesagt, für die, die Privatsphäre sicherheitsbewusst unterwegs sind, ist sicher Signal wichtig. Dann haben wir vielleicht so Mainstream-Themen WhatsApp und dann gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Dienste, also sagen so Messaging, Chat, auch Voice, das ist ja eigentlich überall eingebaut.
Also ich glaube, zu unseren Konkurrenten bei Stream of Work, das bringt nicht so viel, um darüber zu reden, weil das kennen wirklich nur wenige Leute. Aber bei den Konsumenten-Apps ist es natürlich schon so, dort sind die beiden relevanten Konkurrenten von uns sind Signal und WhatsApp. Vielleicht mag man ja noch Telegram erwähnen, weil es halt auch viele brauchen. Aber Telegram scheidet halt aus meiner Sicht wie schon aus, weil die haben keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei Default. Und bei WhatsApp und Signal muss man halt wiederum unterscheiden. WhatsApp, die verwenden zwar auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die sind aber nicht Open Source. Und weil sie halt kostenlos sind, müssen sie halt sich von irgendwo anders refinanzieren. Und weil sie nicht Open Source sind, wissen wir dort zum Beispiel nicht, was eigentlich auf dem Bildschirm mit den Daten passiert, die dann eben nicht mehr in der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung drin sind. Signal wiederum, die sind Open Source, aber die haben ein anderes Businessmodell. Dort zahlt man zwar nicht, sondern die sind spendenfinanziert. Wir hingegen sind da quasi upfront. Du zahlst für uns da dafür, nutzen wir deine Daten aber wirklich nur, um den Service zu erbringen. Du hast uns da damit, dass du uns einmal gezahlt hast für Streamer Private, hast du es abgeholten.
Telegram finde ich eine wichtige Erwähnung. Haben wir auch schon in der Datenschutzplauderei thematisiert. Telegram, ganz kurz aus meiner Sicht, gilt halt zu Unrecht als sicherer Messenger. Die hat leider von vielen Nutzerinnen und Nutzern als solche genutzt. Die glauben, sie seien besonders sicher unterwegs. Sie verwechseln aber aus meiner Sicht Datensicherheit mit der fehlenden Moderation. Bei Telegram sind Äußerungen denkbar, gerade auch so in einem letztlich öffentlichen Rahmen, wo bei anderen halben oder ganz öffentlichen Plattformen nicht denkbar sind. Aber End-zu-End-Verschlüsselung gibt es, wenn überhaupt, nur als Zusatzfunktion. Ja, es ist, glaube ich, alles in allem nicht sehr überzeugend. Telegram ist auch näher beim russischen Staat. Also aus meiner Sicht gibt es eigentlich ganz viele Gründe, warum man Telegram gar nicht anlangen sollte. Gerade auch, wenn man eben jetzt End-zu-End-Verschlüsselung, Datensicherheit nutzen will, ist das eigentlich vermutlich die mit Abstand sogar schlechteste Wahl, weil man hat häufig das Gefühl, es sei sicher, aber es ist nicht sicher, was dann verheerend kann sein.
Telegram ist tatsächlich halt auch an so einer komischen Schwelle. Du hast es ja gesagt, die haben dort keine Verschlüsselung, aber gleichzeitig halt auch von den Daten, die sie hosten, keine Moderation. Und sie sind da an dem Übergang von einem interpersonellen Kommunikationsdienst, wie man in der europäischen Regulierung sagt, zu einer Plattform. Und das ist ja auch der Grund gewesen, warum sie in Frankreich so Lampen bekommen haben. Weil wenn du eben so ein Forum anbietest, wie jetzt das zum Beispiel auch bei einer Facebook oder bei einem Ex der Fall ist, dann gehen da damit auch Moderationspflichten einher, je nachdem aktiv oder zumindest passiv musst du dann reagieren, wenn es mal bei dir meldet. Und das hat dann Telegram halt eben schleifen lassen. Es dort auch die Behörden ghostet und das ist halt dann Pavel Durov, der ein bisschen gemeint hat, er sei so ein bisschen untouchable, ist das ein bisschen zum Verhängnis geworden, wo er dann wie selbstverständlich auf Frankreich gereist ist.
Du hast ja schon gesagt, dass zum Beispiel WhatsApp keine Open-Source-Software ist. Mit dem hast du ja schon gesagt, dass Streamer jetzt seit einiger Zeit als Open-Source verfügbar ist.
Genau. Wir sind Open-Source verfügbar. Das heisst, der Code von unseren App-Clients für Android, für iOS und auch zum Beispiel für den Desktop, das kann sich jeder öffentlich auf GitHub anschauen und könnte unsere App nachbauen. Dort würde man dann zum Beispiel auch sehen, ob da irgendetwas in dem Code ist, was auf Backdoors würde hindeuten. Womit wir natürlich dann sehr viel von unserer Glaubwürdigkeit würden verspielen. Darum ist das auch ganz nach dem Kerckhoffschen Prinzip, dass man möglichst transparent sollte sein, ist das unser Anliegen, dass wir dort möglichst kritisch auch beäugt werden können.
Du sagst möglichst transparent. Da gibt es aber, denke ich, zwei offensichtlich Kritikpunkte. Erstens, was ist mit der Infrastruktur? Und zweitens, ja, schön und gut, aber ich lade ja Streamer typischerweise aus dem App Store runter. Sehe ich dann, dass das eure Software ist, die ich auch online anschauen und mindestens theoretisch prüfen oder prüfen lassen?
Also dasjenige, was im App Store hochgeladen wird, das ist genau das Gleiche, wie was wir auf GitHub haben. Das kann man so tatsächlich vergleichen. Und zumindest außerhalb vom App Store haben wir, also Play Store bei Android, haben wir die Möglichkeit, die App auch über einen eigenen Freema Shop abzuladen. Dort kriegt man direkt die APK-Datei. Das ist bei Apple Stand aktuell nicht möglich, weil die dort so einen Walled Garden Approach verfolgen, dass man es nur aus dem Store bekommt. Da ändert jetzt vielleicht der Digital Markets Act etwas daran, wo man aber als Schweiz könnte auf die Seite runterfallen, weil wir sind ja nicht ein Teil von der Europäischen Union und der Digital Markets Act gilt für uns entsprechend nicht. Und das zweite Thema, das du angesprochen hast, eben das Infrastrukturteil, dass der dort nicht ein Teil ist vom Open Source auf GitHub. Das ist richtig. Ich bin aber nicht die richtige Person, um dir dort genaue Grunddaten dafür nennen, weil das ist ein Entscheid, der bei uns auf der technischen Ebene getroffen worden ist.
Interessant, technische Ebene. Ich hätte vermutet, dass es vielleicht ein geschäftlicher Entscheid, aber man kann sich unterschiedliche Gründe vorstellen. Das kann man dann bei Interesse mal mit den zuständigen Personen natürlich besser diskutieren, als dass wir jetzt da anfangen zu spekulieren. Noch ein weiteres Thema, das ich mich auch schon gefragt habe. Du hast gesagt, ja, Srema ist schweizerisch, man hat einen Sitz in der Schweiz und ihr sitzt auch da in der Schweiz. Aber vor einiger Zeit ist ja Srema von einer deutschen Beteiligungsgesellschaft, von deutschen Investoren, von der Affinum, übernommen worden. Mhm. Jetzt könnte man ein bisschen ketzerisch fragen, ja, schön und gut, ihr sitzt in der Schweiz, ihr habt auch die Label, Swiss Hosting, Swiss Made Software, aber eigentlich gehört Srema so einem deutschen Investmentvehikel und das wiederum gehört auch irgendwelchen Leuten.
Das ist tatsächlich so, das ist auch eine öffentliche Information, dass wir 2020 eben von der Affinum Investment Gesellschaft übernommen worden sind. Die Einzelheiten dazu, da müsste man halt mehr jemanden bei uns aus der Geschäftsleitung fragen. Aber es ist zum Beispiel auch so, dass die drei Gründer von Srema, die sind dort auch weiterhin vertreten innerhalb von der Holdingstruktur. Das heisst, wir haben jetzt dort nicht irgendwie alle Zügel an die Affinum aus der Hand gegeben. Und wie du es gesagt hast, Affinum, das ist ein Investmentvehikel oder tut Investmentvehikel aufbauen. Ihr Interesse ist eigentlich primär, dass sie mit uns Geld verdienen können. Und etwas, was unserem USP, wo sich ja auch recht gut verkauft, was dem würde schaden, würde auch ihnen nicht so gut kommen. Das heisst, Affinum wird sich grundsätzlich da davon hüten, etwas zu machen, was am Erfolg von Srema schadet.
Ich kann mir vorstellen, dass so ein Wechsel bei den Eigentümern eben auch helfen kann. Vielleicht bei Themen, die aus meiner Sicht ein bisschen Schwäche sind bei Srema. Nämlich vielleicht das Marketing und die Usability. Ich habe das Gefühl, da sieht man auch, dass das schon ein bisschen durchschlägt. Das wäre natürlich erfreulich, weil eben allein technisch überzeugen langt ja nicht, sondern muss auch die Nutzerinnen und Nutzer finden. Und du hast die Konkurrenz schon erwähnt. Die haben ja zum Teil doch auch eine erhebliche Präsenz, auch eine erhebliche Wahrnehmung. Vielleicht noch als Letztes, bevor wir dann zum spannenden Thema kommen, aus meiner Sicht, nämlich Daten, Datenschutz, Überwachung. Wie gross ist Srema heute? Also du hast gesagt, ihr habt 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ungefähr. So zu den Nutzerzahlen oder zum Umsatz oder so, wichtigsten Wert, kannst du da etwas sagen?
Die Umsatzzahlen so nicht, aber die Nutzerzahlen, die sind ja auch bei uns auf der Website öffentlich. Das sind, glaube ich, der letzte Stand 10 oder 12 Millionen. Wir tun aber nicht erheben, wo die Nutzer jeweils online sind. Das ist eine Information, die wir für das Funktionieren der App nicht benötigen. Das heisst, wir könnten jetzt nicht exakt sagen, ob sich die Nutzerzahl tut jetzt mehr auf die Schweiz, mehr auf Deutschland relativ zur Bevölkerung und so konzentrieren.
Okay, also machen wir den Sprung zum Thema Datenüberwachung. Bei den Daten, vielleicht zuerst zum Datenschutzrecht. Als schweizerisches Unternehmen unterliegen die ja natürlich dem Datenschutzgesetz, dem DSG. Ihr habt eben auch öffentlich-rechtliche Kunden. Die kann dann auch noch entsprechend vielleicht auch mal das kantonale Datenschutzrecht reinspielen, wenn jetzt das Kanton wird genutzt werden. Eben ihr sind sicher im deutschsprachigen Raum auch irgendwie bekannt. Also dann wäre es wieder die Datenschutzgrundverordnung, DSGVO. Ist das etwa der Rahmen, wo ihr unterwegs sind?
Das ist sicher der Rahmen, wo wir unterwegs sind. Beim kantonalen Datenschutzrecht, dort ist es natürlich so, dass das nur dann würde relevant werden, wenn wir wirklich so eine öffentliche Aufgabe erbringen. Und meistens ist halt so eine Kommunikation, das ist mehr so etwas Anziehlehres. Das macht man zusätzlich zum staatlichen Grundauftrag. Aber wir sind jetzt zum Beispiel nicht diejenigen, die wie ein Spital gesundheitliche Grundversorgung erbringen und deswegen als kantonale Datenschutzrecht gebunden sind. Aber beim anderen hast du natürlich recht. Sehr relevant für uns sind natürlich einerseits DSG und für unsere vielen Kunden aus dem Ausland natürlich DSGVO.
Wenn man das Datenschutzrecht erwähnt, da bin ich schon verschiedentlich drüber gestolpert, nämlich die Archivierung-Backup-Thematik. Also zum Datenschutz, auch zu der Gewährleistung der Datensicherheit, zu den Schutzzielen, gehört ja auch, dass man Daten muss können sichern, archivieren. Man kann es öffentlich-rechtlich auch anschauen, dass es dort eine Archivierungspflicht gibt. Und das ist ja zumindest nicht standardmäßig möglich mit Srema. Naheliegenderweise auch vielleicht der Folge der End-to-End-Verschlüsselung.
Das ist so. Wir haben im Moment eben genau nicht so eine Archivierungsfunktion. Wir sind ja wie, wo wir aus einem privaten App entstanden sind, ist das wie nicht angedenkt gewesen. Und dort ist letztendlich der Kunde von uns da dafür verantwortlich, dass er den Use Case korrekt festlegt. Mangels der Archivierungsfunktion sind wir natürlich auch nicht für jeden Kunden geeignet. Wir denken da zum Beispiel an Banken, die aus Gründen der Geldwäscherei-Compliance müssen, schauen, dass sie dort ihre Kommunikation mit Kunden möglichst lückenlos archivieren, um im Verdachtsfall das können überprüfen. Aber dort sehe ich weniger jetzt die Verantwortung bei uns und dort sehe ich die Verantwortung bei derjenigen, die Streamer brauchen, dass sie das eben für die Zwecke nutzen, wo die App tatsächlich auch dafür entwickelt worden ist.
Und grundsätzlich, zumindest auf Nutzerebene, kann man ja bei euch exportieren. Habe ich auch schon mit eigenen Daten gemacht bei Streamer. Also es ist jetzt nicht einfach so, dass man eingesperrt wäre.
Das ist ja so, man kann Daten exportieren, sei es von einzelnen Chats oder man macht ein komplettes Backup von allem in der App. Aber das ist natürlich etwas, was man in der Regel manuell muss machen. Das könnte man vielleicht in einem Unternehmen, wenn man die Archivierungen will, dann müsste man dort so eine interne Weisung machen, dass du vielleicht einmal im Monat tust, du so ein Chat-Backup machen und das vielleicht bei irgendeiner Stelle dort intern einliefern. Es gibt Möglichkeiten dafür. Ich habe Kunden, wo das relevant ist, auch schon in die Richtung beraten, dass sie das können, auf die Ebene approachen. Aber das ist dann wirklich mehr etwas, was der Kunde muss vor allem schauen, wie das für ihn funktioniert mit den Regulierungen, die er dann muss einhaben.
Ich gehe davon aus, viele Nutzerinnen und Nutzer von Streamer, die nutzen es eben auch gezielt, gerade privat, aber natürlich auch aus Unternehmen, Organisationen, Behörden, weil sie darauf setzen, hey, da habe ich höchste Datensicherheit, durch End-to-End-Verschlüsselung habe ich höchste Datensparsamkeit. Und in dem Zusammenhang gehören die ja zu den wenigen schweizerischen ICT-Unternehmen, die einen Transparenzbericht veröffentlichen. Also wo ihr ein bisschen beschreiben, offenlegen, was ist an Daten rum und wie ist das mit Behördenanfragen. Und zwar ein Transparenzbericht, wenn ich richtig sehe, wo auch gepflegt wird. Also ihr habt Daten von 2025 und er ist auch recht informativ, kurz und knapp, aber informativ. Ich würde gerne darüber reden, oder was sind überhaupt für Daten rum bei euch, wenn ich das jetzt nutze, wenn mein Find jetzt zum Beispiel Behörden sind, die Anfragen stellen. Aber auch der Transparenzbericht, eben, es ist einer der wenigen für mich bekannten, auch ein guter Transparenzbericht in der Schweiz. Wie sind ihr überhaupt da gelandet und vielleicht auch, wieso macht das andere nicht?
Also das freut mich natürlich sehr, dass dir unser Transparenzbericht gefällt. Da müsstest du leider auch jemand anderes im Unternehmen fragen, wie wir genau auf den Transparenzbericht gekommen sind, weil den habe ich zu der Zeit, wo ich vor bald 3 Jahren angefangen habe zu arbeiten, bereits so vorgefunden. Und das hast du richtig gesehen, den tun wir versuchen aktuell zu halten. Halbjährlich tun wir dort die aktuellen Daten drauf. Und was wahrscheinlich am spannendsten ist, wenn eben so eine Anfrage reinkommt, was geben wir denn dort genau raus? Das kann wohlgemerkt jeder Nutzer von uns jederzeit selber überprüfen. Wir haben dafür eine eigene Freema-ID, die heisst Stern My3Data, My3Data. Und dort, wenn man Info schickt, kriegt man dort einen Auszug von den Daten, wo wir als Nutzer eben bei uns als Bestandsdaten abgelegt haben. Und das sind dann, um es schnell abzählen, das ist natürlich die Freema-ID. Zu jeder Streamer-ID gehört der öffentliche Schlüssel, der ist bei uns auf dem Directory-Server gespeichert. Der private Schlüssel verbleibt selbstverständlich nur auf dem Gerät, den haben wir nicht. Dann gibt es dort 2 Timestamps, nämlich den Timestamp, wenn die ID erstellt worden ist, dann den Timestamp vom letzten Login zum Server. Und dann kommen die 3 Daten, die vor allem für die Strafverfolgungsbehörde oder diejenigen, die über den Dienst UPF bei uns fragen können, interessant sind. Und das sind Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Die Angabe von diesen Daten ist, anders als bei WhatsApp und Signal, bei uns freiwillig. Die kann man nutzen, um einfacher andere Kontakte zu finden in der App. Und die liegen bei uns auch nicht im Klartext vor als Bestandsdaten, sondern mit einer Einwegverschlüsselung. Das ist dann ein Salat aus Zahlen und Buchstaben, der für einen Mensch vollkommen unleserlich ist. Und das letzte Datum, das ist das sogenannte Push-Token. Ich versuche das möglichst einfach zu erklären, wofür das gut ist, das Push-Token. Das kommt von Google und von Apple. Das braucht es für jede App, damit sie Benachrichtigungen ausliefern können, wenn man zum Beispiel eine neue Nachricht oder einen Anruf bekommt. Und das wird dort als eigenes Konto angehängt. Und wenn jetzt das Push-Token erhältlich gemacht wird für die Behörde, könnten sie in die USA, meistens über internationale Rechtshilfe, Fragen gehen bei Google und Apple. Wer befindet sich hinter dem Push-Token im Sinn vom Konto von Apple und Google? Bei Google sind wir dort in der Lage, weil die ja offener gestaltet sind, dass man dort eine Alternative dazu anbietet, namens Freema Push. Dort tut der Push-Dienst unseren Server übernehmen, dort fällt das Push-Token nicht an. Bei Apple, wir haben über den Walled Garden geredet, dort ist das eben standaktuell nicht möglich. Dort ist immer das Apple Push-Token vorhanden.
Also das heisst, wenn ihr eure App, eure Dienst möglichst anonym nutzen wollt, dann solltet ihr natürlich keine Telefonnummer hinterlegen, keine Mailadresse und ich sollte Notifications mir schicken lassen über euren eigenen Dienst, was aber nur mit Android möglich ist.
Genau, das ist richtig. Das ist natürlich dann immer auch der Entscheid, wenn ich jetzt investigative Journalistin bin oder halt vielleicht irgendwie als Whistleblower oder Anwalt unterwegs bin, dann werde ich dort versuchen, möglichst wenig Daten dort drin abzulegen. Umgekehrt, ich kann zum Beispiel bei meiner App sowohl die Telefonnummer als auch die E-Mail-Adresse verknüpft, weil ich will natürlich möglichst die Kontakte einfach finden. Ich habe WhatsApp bei mir deinstalliert. Darum habe ich ein Interesse daran, dass ich einfach gefunden werde, sonst verliere ich bei gewissen Leuten ein bisschen den Anschluss.
Genau, es ist auch eine Komfortfunktion, auch ein Feature, das erwünscht ist, eben bei euch optional. Und ich habe jetzt wie die Push-Token und Telefonnummer und Mailadresse ein bisschen zusammengenommen. Meine Telefonnummer und Mailadresse sind cached, aber das hat ja Grenzen natürlich, weil einfach der Spielraum, was ist gerade Telefonnummer möglich, ist ja beschränkt, da kann man noch so lange hashen. Und auch bei Mailadressen geht es tendenziell natürlich auch ein bisschen in die Richtung. Also es ist auch die alte Diskussion, ab wann hat man Personendaten vorliegen bei dem Thema, bei WhatsApp auch endlos diskutiert, weil WhatsApp sagt, ja, sie dürfen Telefonnummern hashen. Aber das ist ein Thema für sich. Und ja, eben auch mit diesen Push-Token, ich glaube, das ist wirklich so ein Einfallstor. Also ich möchte die Notifications im Normalfall nutzen. Ich nutze vielleicht auch bewusst das iPhone, vielleicht auch aus Sicherheitsgründen, kann man jetzt auch diskutieren, ist das berechtigt oder nicht. Bei Android auf der anderen Seite gibt es auch Möglichkeiten, auch mit einer passenden Distribution. Also nicht einfach das 0815 Android-Nutzer sicher unterwegs ziehen und so. Also das muss man sicher gut überlegen. Es gibt dazu ja auch Hilfeseiten auf eurer Website. Ich würde gerne in den Shownotes verlinken, wer das vertiefen will. Ihr habt ja doch sehr viele Informationen in dem Ganzen veröffentlicht.
Das ist ja so. Wir versuchen dort natürlich diejenigen, die die Funktionen nutzen wollen, möglichst an die Hand zu nehmen. Wir haben dort ein sehr umfangreiches FAQ. Aber uns wäre es natürlich vor allem auch lieb, dass wir nicht nur bei Android, sondern auch bei iOS könnten das anbieten für die Leute, die das wünschen. Und dass wir da möglichst eben im Sinn von der Datensparsamkeit und der Verhältnismäßigkeit wirklich nur die Daten nehmen, die auch nötig sind, damit die App funktioniert.
Du hast jetzt schon erwähnt, wie das grundsätzlich bei euch funktioniert, wenn Behörden an Daten ankommen wollen. Da meldet sich der Dienst UPF, der Dienst Überwachung, Post und Fernmeldeverkehr bei euch. Ja, Peter, kannst du allenfalls aus dem Nähkästchen plaudern? Wie funktioniert das, wenn eine Behörde an Daten von euren Nutzerinnen und Nutzern ankommen will?
Haben dir die Datenschutzplauderei gefallen? Wir freuen uns über deine Bewertung, deinen Kommentar oder deine Rückmeldung.